Mann, da ist er, da ist er. Das Ende des Songs und der Anfang unserer Sendung. Es ist die kleine Mittwochssendung, es ist Boomer Cringe und wir sagen gleich, es ist eine Holiday Edition heute. Wir befinden uns beide nicht an unseren normalen Orten, sondern sind beide, gönnen uns mal eine Auszeit von diesem stressigen Leben.
Ja, wobei man sagen muss, Olli, erstmal auch von mir herzlich willkommen, liebe Boomer Cringe Freunde. Bei mir ist es ehrlich gesagt eine Mischung aus Urlaub und dienstlicher Angelegenheit. Ich befinde mich zurzeit in der Hauptstadt von Österreich, in Wien, um hier diplomatisch alles vorzubereiten, was die nächsten Wochen auf uns und auch die Menschen in Österreich, aber auch in ganz Europa zuprasseln wird, nämlich unser Engagement beim Eurovision Song Contest. Das war nicht einfach. Ich hatte jetzt gestern Abend einen Empfang beim deutschen Botschafter, Herr Chlor Berchtold. Michael, wir duzen uns.
Wir haben dafür ein Erdbeben gesorgt, für ein politisches, oder?
Das kann man sagen, kulturelles und politisches Erdbeben. Ich musste gestern Abend schon so ein bisschen auf diplomatischem Parkett, das ist ja meine Stärke, du weißt, ich bin von uns beiden derjenige, du zerschlägst das Geschirr und ich bin derjenige, der es wieder mühsam
Porzellankleber
wieder zusammenfügen muss. Ich war gestern auf einem wunderschönen Empfang in der Botschaft, in der deutschen Botschaft. Da wurde mir die Haute Volée vorgestellt hier in Wien. Die wichtigsten politischen Strippenzieher. Ich habe auch die ganzen Faschos kennengelernt, die sich total aufgeregt haben darüber, dass wir das machen. Waren eigentlich die einzigen, die nicht gönnen können. Faschos können nicht gönnen. FPÖ ist voll am Kotzen gewesen.
Das ist ja auch eine alte Bauernregel, das weiß man schon seit vielen hunderten Jahren. Faschos können nicht gönnen.
Ja, dabei können sie sich sicher sein, so nationalistisch wie wir sein werden am 13. Mai, wird sich kein Österreicher trauen zu sein öffentlich. Weil wir können nichts kaputt machen, ne? Also uns nimmt man das natürlich auch komplett ab.
Und außerdem werden wir natürlich, wir sind in einem Land, wir sind Arbeitnehmer in einem Land an diesem Tag und werden uns auch dementsprechend verhalten müssen. Ja,
das musst du auch bedenken. Wie ist das eigentlich steuerlich? Also erstmal, ich glaube, so viel Geld kriegen wir jetzt nicht. Wir machen es nicht wegen der Kohle. Aber wie ist das steuerlich? Muss ich da beim Finanzamt Bescheid sagen, dass ich jetzt irgendwie in Österreich 500 Euro bekomme? Weiß ich gar nicht.
Mit dem Geld, das weiß ich auch noch nicht. Ich freue mich schon, wenn ich so ein ESC-T-Shirt, so ein knallbuntes kriege und das irgendwie, weißt du, ich war dabei, ein Shirt oder noch ein kleines Bändchen oder so.
Ja, oder wir machen uns ein Partner-Tattoo auf dem Arsch oder sowas, dass wir beide da waren. Jeder eine Hälfte vom Eurovision Song Contest Herz. Vielen Dank für das tolle Feedback auf jeden Fall. Also mein Instagram DM-Account.
Ja, geht ganz schön ab, muss man sagen.
Ist echt überschwemmt. Ist normalerweise nicht so viel Hass normalerweise, aber eigentlich fast nur positive Botschaften. Bis auf so ein paar, ich fand eine Schlagzeile toll, obwohl der ORF sparen muss, leistet er sich jetzt Schulz und Böhmermann.
Also wir sind Hochkaräter, die man nur für sehr viel Geld bekommt. Na, das soll sich ruhig rumsprechen da draußen, finde ich, dass wir super überteuerte Moderatoren sind.
Ja, also muss man mal direkt im NDR zu rufen, falls die sich jetzt intern überlegen, ja, die hätten wir eh nicht bezahlen können. Freunde.
Am Geld lag's nicht.
Am Geld lag's nicht. So, ich kipp mir mal erstmal ein paar Pistazien aus hier. Ich bin in Wien gerade im schönen Hotel.
Tut mir auch leid. Ich bin absolut tiefenentspannt heute. Ich bin auf einem Retreat hier, wie du sehen kannst. Ich möchte nicht zu viel verraten. Es hat mich ein bisschen weiter rausgetrieben. Dem Kontinent habe ich verlassen. Ich mache ein bisschen Retreat gerade. Wir fangen morgens, geht's um 8 Uhr los mit Mascarpone. Da machen wir erstmal 2 Stunden
Mascarpone-Einlauf.
Mascarpone-Einlauf. Danach geht's dann zurück. Dann machen wir mit so einem alten buddhistischen Meister, der jetzt steckt seine Zunge raus. Und dann kann jeder mal an seiner Zunge lecken. Das ist so eine, da habe ich jetzt auch erst gelernt. Das kannte ich noch gar nicht. Das ist unter Mönchen, also generell wohl sehr verbreitet, dass dann so ein alter Meister, der einem die Zunge entgegensteckt. Und dann kann man, habe ich heute Morgen, 20
das,
Minuten.
Das ist echt so geil. Nicht abgesprochen. Ich schwöre, ich dachte, das ist das einzige Thema, was wir heute besprechen müssen, ist, dass der Dalai Lama.
Ich bin jetzt hier. Ich muss ganz ehrlich sagen,
vorbereitet.
Kann ich mal ganz kurz, wenn man die Überwindung erstmal, wenn man das überwunden hat, den Ekel, ne, vor so einer alten Männerzunge, ne, dann ist das irgendwie immer noch eklig. Es wird nicht besser. Ich überlege jetzt auch gerade, das Retreat zu verlassen. Jetzt haben wir aber so viel Geld. Ich bin hier mit so einer jungen Instagrammerin, der habe ich versprochen, dass sie die Zeit ihres Lebens haben wird. Und jetzt hat sie auch gemerkt, dass das hier alles wahnsinnig, so durchgetaktet alles ist. Und ich überlege, das Retreat vorzeitig abzubrechen. Es gibt dann aber kein Geld zurück. Ah. Was, soll ich das Beste draus machen? Soll ich hier weg?
Ja, zieh's durch. Entschuldigung. Also eine Pistazie verschluckt. Zieh es durch. Ey, falls ihr das nicht mitbekommen habt, der Dalai Lama hat seine Zunge rausgestreckt und ein kleiner Junge sollte dran lecken. Ich meine, das ist schon ziemlich unverhohlene, ekelhafte, sexuelle Annäherung gepaart mit widerlicher Pädophilie, würde ich jetzt mal sagen. Was ist denn da los? Hast du den Artikel weitergelesen oder auch nur bei der Überschrift stehen geblieben?
Ich habe die Überschrift gerade, ich habe das eben erst gesehen, als ich gerade hier den Rechner hochgefahren habe und um mich vorzubereiten auf die Sendung, habe ich nur die Schlagzeile gelesen. Was da genau hinter ist, ob das jetzt wirklich ein altes Zeremonie ist, von der wir noch nie was gehört haben, wo man vielleicht auch, bevor man jetzt judged, erstmal vielleicht nochmal die Hintergründe wissen sollte.
Ja, weiß ich nicht. Bevor man da jetzt viel...
Bevor man immer judged, ja, sollte man auch da nochmal überlegen, die Seite des Dalai Lamas zu betrachten. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, gute Schlagzeile. Dalai Lama bittet Jungen, seine Zunge zu lecken. Also wirklich, na, die Welt ist verrückt. Selbst der Dalai Lama hat einen Sitzen jetzt gerade. Keine Ahnung. Jan, ansonsten habe ich auch gerade eine geile Schlagzeile noch gelesen. Überreaktion muss ich dir auch vorlesen. Ich glaube, ich war in der Welt... gerade, habe ich gelesen.
So die Welt lese ich super gerne. Wenn ich die Welt lese, habe ich das Gefühl, ich bin Teil eines elitären Clubs, nämlich derjenige, die Welt lesen.
Ein Mann hat einen 13 Jahre alten Jungen nach einem Klingelstreich verfolgt und geschlagen.
Sehr gut.
Nach dem Streich flüchtete der Junge auf einem Fahrrad, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 49 Jahre alte Bewohner des Hauses reagierte auf den Streich erbost und folgte dem 13-Jährigen ebenfalls auf einem Fahrrad. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wendlingen, Landkreis Esslingen, holte der Mann den Jungen ein, zog ihn vom Fahrrad und schlug auf ihn ein. Passanten stoppten den Mann und verständigten die Polizei. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Alter, 49 Jahre alter Mann. Leichte Überreaktion, würde ich sagen.
Ist aber genau dein Alter, deswegen schön, dass es...
Genau mein Alter. Ich wollte sagen, klingelt nicht bei mir, Leute. Ne? Auch wenn ihr wisst, wo ich wohne. Ich würde nicht klingeln an eurer Stelle. Also, ich kann den Mann auch irgendwie fühlen. Also, das ist jetzt
ja
nicht so.
Und klingt von den Orten so ein bisschen so, sorry, ich muss aufhören mit den Pistazien, jetzt voll unhöflich. Und klingt auch so ein bisschen so von den Ortsnamen, als wäre das eher in der Region geschehen, wo Humor schon vor langer, langer Zeit die Stadt verlassen hat, um auszuziehen in die Welt, einen besseren Ort zu finden, zum Existieren. So Baden-Württemberg, tiefstes Baden-Württemberg, da ist nicht gut lachen.
Da ist nicht wirklich gut lachen, das stimmt. Nee. Ja, fand ich ganz gut, die Geschichte. Das wollte ich noch kurz erzählen. Ansonsten, Jan, bei mir ist wirklich jetzt gerade mal Vorbereitung auf die Tour. Ich spiele mit der Band viel, hänge zu Hause rum und versuche fit zu werden. Ganz kurz nochmal, Fasten, ne, finde ich auch irgendwie nicht das Richtige. Ich würde ja gerne mal wieder mit dem Fasten anfangen. Aber wenn man das so Powerfasten macht, ich kenne so ein paar Leute, die so eine Woche ganz schnell nichts essen, um dünn zu werden, das ist es nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen aufgeschwemmt auf die Bühne und versuche im Laufe der Tour abzunehmen. Hast du abgenommen, als du auf Tour warst im Frühjahr?
Nee, aber ich hatte mir vorgenommen, ich wusste schon genau, es wird körperlich anstrengend vor der letzten Tour. Und dann habe ich mir vorgenommen, so ab März eigentlich, die Tour begann im Januar. Und ich habe quasi fast ein Jahr vorher mir vorgenommen, jetzt machst du Sport, jetzt machst du dich richtig fit. Jetzt bist du wie Taylor Swift oder wie Chris Martin von Coldplay. Hast so eine geile, enge Hose an und siehst super sportlich aus und so. Habe ich aber nicht durchgehalten und habe aus dem letzten Loch gepfiffen. Ab November habe ich angefangen mit Einsingen und selbst das war zu wenig. Ich war völlig underprepared und erst so ab Hannover wurden die Konzerte so richtig geil, weil die körperliche Fitness, der Körper sich daran gewöhnt hat, so viel zu tun. Sollte man eigentlich nicht auf der Tour machen, ist unhöflich.
Das ist tatsächlich so, dass man, wenn man auf Tour unvorbereitet geht, erst auf Tour der Körper sich darauf vorbereitet und die ersten Konzerte richtig anstrengend sind und dann kommt man in so einen ganz komischen Modus. Ja, das ist... Ja.
Ich habe ein ganz anderes Thema. Ich möchte mal ein großes Fass mit dir aufmachen heute. Ja. Boomer Cringe ist ja auch so ein bisschen die Sendung, wo wir so ein bisschen bisschen
edgy sein
offen,
können.
Ja, edgy sein können, offen reden können. Und ich habe diese Woche mich sehr gefreut über einen Spiegel Online-Artikel mit der Überschrift: Waren Ihre Vorfahren Nazitäter? Und da ist mir aufgefallen, dass ich meine, aus politischen Gründen und allein aus Imagegründen wäre es eigentlich ganz schön, ich weiß gar nichts über die Verstrickungen deiner Familie in der NS-Zeit. Ob du da irgendwas weißt, hast du mal angefangen zu recherchieren? Weißt du, was deine Vorfahren gemacht haben? Waren die alle im Widerstand wie bei mir? Oder wie war es bei dir?
Alle im Widerstand gewesen bei mir.
Nee, weißt du
ich
das?
Ich weiß, was die gemacht haben.
Ja. Ernsthaft? Aber das sagst du nicht öffentlich?
Doch, also ich habe gerade, schön, dass du gerade sagst, ich habe heute als kleines Special auf dem Deutschlandfunk, und das heißt, denke ich an Deutschland, wo Leute so ihre Geschichte über Deutschland erzählen und ähnliches. Und mein Urgroßopa, der war Soldat, und der war tatsächlich einer von 5000 Leuten, der aus Russland zurückgekehrt ist.
Also, wann wurde der denn eingefangen? So gegen Ende oder am Anfang? Weißt du das? Hast du irgendeine Ahnung? Wo der geschnappt wurde?
Also, es ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe sehr viel Zeit meiner Kindheit. Also ich will jetzt gar nicht so viel Persönliches reden, aber das Thema wurde natürlich wenn ihr Lust habt, hört euch das mal im Deutschlandfunk an, da rede ich ein bisschen ausführlicher darüber, aber das Thema wurde nie so richtig angeschnitten. Ich habe ein einziges Bild von ihm, was wirklich mich beeindruckt ist, wie er in so einem Wachhäuschen steht, mit so einem Stahlhelm und so einer Waffe. Er war ein ganz normaler, er war bei der Wehrmacht ein normaler Soldat.
Sieht er so ein bisschen aus wie du auch?
Nee, der sieht nicht so aus wie ich, weil, ach, das ist jetzt alles ein bisschen zu persönlich.
Ach so, okay,
nicht so aus wie ich. Okay. Nee, sieht nicht so aus, weil er auch gar nicht mit mir blutsverwandt eigentlich war.
Ach du.
Es war der zweite Mann meiner Uroma. Meine Uromas erster Mann ist im Krieg gestorben.
Im
Zweiten Weltkrieg gestorben, ja. Wie auch zwei ihrer Kinder. Und dann hat sie nochmal einen neuen Mann kennengelernt. Und das war halt so mein Urgroßopa, also auch wenn er nicht und also der hat mich mit großgezogen, kann man sagen. Und von dem weiß ich nur, dass er Soldat war, dass er in Russland war. Und ich habe ein paar wirklich schreckliche Erinnerungen als kleiner Junge, wenn irgendwie es zum Thema Krieg kam, dass der mit einer sehr weinerlichen, verzweifelten Stimme nicht darüber reden konnte. Es war einfach nicht möglich. Dazu muss man ja auch sagen, dass ja damals keine Psychotherapie, nichts möglich war.
Gar nichts.
Diese Menschen einfach komplett traumatisiert. Mit all dem Fehlern, die sie gemacht haben, aber auch dem Grauen, den sie erlebt haben, wirklich gefangen waren in diesem Gefühl und es einfach dadurch natürlich zu dieser biederen 50er-Jahre-Welt in Deutschland kam, wo die Menschen nicht geredet haben, wo die Nazis wieder zurückgekehrt sind, in ihre alten Berufe gelebt haben, manche großen Firmen geführt haben und sonst was und niemand eine Aufarbeitung irgendwas gemacht hat. Und das habe ich ganz krass gespürt bei meinen Urgroßeltern, wie da das Trauma natürlich über diese Zeit nicht
interessant, weil die sind auch die Bei dir sind es auch die Urgroßeltern, also nicht die Großeltern, aber bei mir sind auch nicht die Großeltern, die sind zu jung, die sind alle irgendwie in den 30er Jahren.
Meine Großeltern sind alle nach dem, beziehungsweise im Krieg geboren. 1937 ist meine Oma geboren.
Ja, oh, das ist eine sehr junge Oma, das ist eine junge Oma, ist jünger als meine.
Die lebt ja auch noch, ich habe noch eine lebende Großmutter.
Ja, und bei mir sind es eben auch die Urgroßeltern, beziehungsweise der Urgroßvater. Und ich kam deswegen drauf, ich habe es mal so angerissen im Rahmen von so einer Fernsehsendung, wo keiner wusste, dass es echt war. Da haben damals Ralf Kabelka, mein Kollege und ich, unsere also die krassesten Infos, die wir hatten über die Familie, ausgepackt, um so diesen Nazi-Freizeitpark nachzubauen. Und tatsächlich, was du gerade sagtest mit dem Trauma, der Urgroßvater, bei mir ist der Urgroßvater der einzige, von dem ich weiß, was er im Krieg gemacht hat. Die Familie mütterlicherseits ist im ländlichen Polen gewesen. Danzig. Da waren die alle zu alt, um in den Krieg zu ziehen. Und die neuen Kinder, die waren noch zu jung, also die hatten quasi, da war gerade so eine Lücke auf der mütterlicher Seite. Auf der väterlicher Seite hingegen, da gibt es tatsächlich einen, der es sehr weit gebracht hat. Von dem gibt es Fotos unterm Eiffelturm, von dem gibt es Fotos an der A. Und da bin ich mal ganz, hab so ein ganzes Fotoalbum dann angefangen einzuscannen und dann rauszufinden, weil das teilweise auch gar nicht beschriftet war. Die haben ja früher oft hinten drauf geschrieben, wo was war, und das haben sie alles nicht gemacht. Und habe dann versucht, diese Orte abzufahren und war an ganz weirden Orten. Ich war in Rech an der Ahr, an so einem Hotel. Da gibt es so ein Mannschaftsfoto, wo mein Urgroßvater mit seiner Kompanie da steht, auf so einer Treppe, an so einem Hotel, an einer alten Steinbrücke, die jetzt bei der Flut gerade weggeschwemmt wurde. Und dann gibt es eben im Fotoalbum meines Urgroßvaters auch Fotos aus Sevastopol und Simferopol, also von der Krim. Also der ist echt rumgekommen und Fotos unterm Eiffelturm. Und er war tatsächlich Fahrer bei der Wehrmacht, hat auch so ein Abzeichen bekommen. bekommen, aber ist LKW gefahren und das hat er auch so weitervererbt. Also ich glaube auch mein Opa ist dann später irgendwie ins LKW-Business eingestiegen und vor allen Dingen weitervererbt hat er genau wie bei dir auch dieses große Trauma, nicht da gewesen zu sein und alles, was passiert ist, wurde nie ausgesprochen und es wurde einfach so abgelegt und als wäre es nie passiert, dann wurde quasi an die Familie weitervererbt mit zahlreichen Ticks und weirden Dingern, die Kinder dann und die Enkelkinder und so alle bekommen haben. Naja, ich komme gerade drauf, ich habe es diese Woche im Spiegel gelesen und fand das so eine lustige Frage und hab schon vor ein paar Jahren haben wir uns mal zusammengesetzt irgendwie in der Redaktion gedacht, ja, warum fragt sich das eigentlich keiner? Weil wir könnten es ja wirklich einigermaßen entspannt herausfinden. Ich habe sogar versucht herauszufinden, bei welcher Einheit der gewesen ist bei der Wehrmacht und habe ans Bundesarchiv in Koblenz geschrieben, aber die haben das nicht rausfinden können. Die konnten. Weil ich wollte gerne wissen, wo der überall war. Ich habe halt nur die Fotos und so ein bisschen auch so merkwürdige Fotos so, also mit so Hitlergruß für irgendwelchen komischen Holzkreuzen irgendwo in der Ostukraine. Also sind so ein paar weirde Sachen, glaube ich, auch passiert. Aber so richtig raus.
Dieses eine Foto, was ich verloren habe, was mich besonders ärgert, wo er mit diesem Helm und dieser geschulterten Waffe da irgendwo steht. Ich weiß weder, wo er steht, noch was es genau ist. Aber ich fand das Foto, weil ich das ja sehr viele Jahre später, glaube ich, nach seinem Tod erst, als wir da die Wohnung ausgeräumt haben, habe ich das erst gefunden. Ansonsten gab es nichts aus dieser Zeit mehr groß. Ne? Also es gibt natürlich Fotos und Bilder, aber keine Fotos, unbedingt Soldatenfotos oder ähnliches. Ja. Die hat er entweder alle verbrannt oder irgendwie die sind irgendwo vorher schon weggekommen.
Aber
keine Ahnung.
Mein Urgroßvater ist auch spät aus Russland wiedergekommen und ich glaube 1951 oder 52, also sehr, sehr, sehr spät.
Das ist jetzt aber wirklich ein Zufall. Es sind wirklich wenige Menschen wiedergekommen. Ich glaube von 50.000 oder 70.000 Menschen in Gefangenschaft gestorben in Russland. Also Soldaten.
Viel mehr.
Alter, viel mehr.
Obwohl,
waren es nicht 95.000 Menschen? Ich weiß die Zahlen leider nicht. Tut mir jetzt für alle Leute, Historiker, die richtig Ahnung haben, da gibt es richtig gute Podcasts, die sich da deutlich besser mit auskennen. Was ich noch sagen kann, Jan, ist, dass ich dir mal ein Foto geschickt habe von dem, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind. Gar nicht so lange her. Wir sagen erstmal nicht, wo dieses Foto war, weil es ziemlich die Geschichte absurd ist. Und dass dieser Mann, der da auf dem Foto neben mir steht, der besagte Großvater ist. Und der ist auf dem Foto, er ist 60 Jahre alt.
What,
und das,
Alter?
Und
das ist aber aus wie 80.
Das ist von 1977, das Foto. Da war ich 4 Jahre alt. Und da steht er halt neben mir und ist 60 Jahre alt. Und der sieht einfach aus wie 85. Mhm. So gealtert. Wenn du denkst, wer heute 60 ist. Heinz Strunk ist 60 Jahre, okay.
Aber der sieht frisch aus. Der sieht gar nicht aus wie 60.
Der sieht frisch, meine ich ja, der sieht frisch aus. Hier alle. Till Lindemann ist 60 geworden.
Der ist noch nicht 60, Till Lindemann.
Doch, nein. Der ist 60.
Hat der auch gedient? Der sieht so aus, als wäre er bei Wehrmacht.
Der sieht, als wenn er gedient hätte, aber 30 Jahre Rammstein.
Bei der Wehrmacht. Ja. Wehrmacht oder Ersatzdienst bei Rammstein an der Front.
Ey, spannendes Thema übrigens generell, also wo es echt einiges zu erzählen gibt, aber das ist jetzt, muss ich auch sehen, wie weit ich da überhaupt da,
müssen wir gar nicht exponieren, aber ich fand es
irgendwie spannend. Aber finde ich ganz interessant.
Sich darüber Gedanken zu machen und auch, dass man es nicht weiß. Und
was ich einfach krass fand, Jan, wo wir schon dabei sind, auch noch die Erkenntnis, die man irgendwann dann so mit, weiß man, ehrlich erst so mit 20 oder 25, als bei mir so richtig politisches Bewusstsein eingesetzt hat, mir erst klar wurde, dass ich meine ganze Kindheit mit Menschen verbracht habe, weil ich, die halt einfach aus dem Krieg kamen, so, ne? Die alle den Krieg erlebt haben. Das ist, wie ich auch mit Nils Frevert mal die erkannt habe, dass wir beide als Kind immer am T-Bag zu einem Wurstwilli, zum Wurstladen gegangen sind. Das waren zwei Brüder mit sehr akkuraten Haarschnitten. Und der eine hatte so eine Holz, also wirklich noch so richtige deutsche Frisur. Also wie es halt war, wie es dann die Hipster irgendwann wieder getragen haben. Aber wie Joko und Klaas das dann irgendwann wieder getragen haben. Und dann hat der eine von denen so eine Holzhand gehabt und da war immer der Griff drin mit der Wurst. Und das war so eine Erinnerung, die ich mit niemandem teilen konnte von diesem Typen. Und Nils Frevert ist da auch immer hingegangen zu dem dann. Und das hat uns dann beide so verbunden. Ja, der eine mit der Holzhand. Und die hat bestimmt einen Krieg verloren. Vielleicht ist es jetzt auch eine Utopie, aber die sahen auch beide so aus. So der eine gezeichnet mit so einer Narbe im Gesicht. Und all so eine Sachen, so eine Erkenntnis, die einem viel später erst bewusst wurde, dass du in einem Rahmen, vor allem ich bei meinem Urgroßeltern, wo ich viel Zeit in meiner ganz frühen Kindheit verbracht habe, umringt war von alten Menschen, die alle den Krieg erlebt haben, die alle komplett geschädigt waren, die entweder Alkoholiker waren, depressiv waren oder was weiß ich, ne?
von denen aber wir viel gelernt haben. Und die waren eben nicht Vogue, muss man auch mal sagen. Die konnten sich das gar nicht erlauben, Vogue, weil sonst wären sie eingesperrt gewesen in der Nazizeit. Ey, und weißt du, wo du das so erzählst, ne? Mhm. Was ich am Anfang gedacht habe, als der Krieg losging in der Ukraine, also die Russen die Ukraine angegriffen haben, ich voll so immer zu mir innerlich, Alter, Putin, das stimmt doch gar nicht, Putin, Putin. Bis ich jetzt so langsam in den letzten Monaten so ein zweiter Gedanke reingesickert ist in mein Gehirn, nämlich eine Gesellschaft, wo ein Typ wie Putin, der ja wirklich auch ein kluger, intelligenter, machtbewusster Politiker ist, der ist natürlich verrückt, aber der weiß halt auch, wie es geht. Eine Gesellschaft, in der es jemand schafft, jeden Millimeter auszunutzen, der ihm von der Gesellschaft gelassen wird, ist vielleicht auch nicht so ganz unschuldig daran, dass das da alles so passiert. Ne, also dass man im Grunde genommen jetzt sagt, ja, das ist ja gar nicht Russland, sondern Putins Russland, aber damit nichts anderes macht als damals irgendwie 1941. Also das ist nicht Deutschland, sondern Hitlers Deutschland. Und auch danach, das waren nicht die Deutschen, das war Hitler, muss aber am Ende sagen, es waren aber doch in der Mehrheit,
waren kann man schon Deutsche sagen, dabei. Waren dann doch Deutsche dabei. Wer hätte es ahnen können bei all den Sachen? Es gibt, diese Dokumentation von, wie heißt er nochmal? Wir haben da vor vielen Jahren schon mal drüber geredet. Für alle
das
Leute.
Das kann nicht sein, dass wir was doppelt besprechen. Entschuldigung, ich esse ein Pistazien. Ich habe so einen Hunger, hier gibt es nichts Vernünftiges zu essen in Wien. Die geilen Läden haben alle noch Winterpause.
Ich muss mal ganz kurz googeln, wenn du noch mal ganz was anderes erzählst. Von dem französischen Filmemacher Claude, wie heißt der weiter? Gibt es diese Doku, wo sich...
Claude Oliver Rudolph.
Nee, er heißt gar nicht Claude.
Dass der Dalai Lama dem kleinen Jungen eine Zunge rausgestreckt hat und gesagt hat, er soll mal dran lecken, Alter. Da komme ich gar nicht drüber hinweg. Was soll denn das? Ist der bescheuert? Was ist denn das für ein Ritual?
Claude Lanzmann hat eine Dokumentation...
Ach so, natürlich.
Entschuldigung, wenn ich da jetzt springe, aber das muss ich unbedingt erzählen. Wir haben über diese Dokumentation gegeben, eine der bedeutendsten Dokumentationen über die Nazi-Zeit, weil er wirklich, heißt Shoah, 1985 rausgekommen. Ich glaube, über 10, 15 Jahre hat Claude Lanzmann sich mit Menschen aus dem Vernichtungslager getroffen, sowohl mit Wärtern oder auch Führern und ehemaligen Nazis, aber auch wie mit Opfern. Das Ganze ist nicht bebildert mit Bildern aus der Vergangenheit. Man sieht nur Interviews in der Jetztzeit und da ist ein Interview, was es auch auf YouTube gibt, mit einem Führer. Ich glaube, es war von Treblinka, von dem KZ. Und wenn ihr euch das anguckt, wird einem so schlecht.
Vernichtungslager
Treblinka. Von dem Vernichtungslager Treblinka. Mhm. Und der führt ein Gespräch mit ihm und da wird explizit erzählt, wie das alles gelaufen ist, vonstatten gegangen ist. Jetzt sehr dark, alles sehr dunkel, aber um sich das wirklich klar zu machen, eine brillante Dokumentation, auf eine ganz eigene Art und Weise eindringlich, findet ihr in mehreren Teilen. Wenn ihr euch wirklich mal einen Abend mit Geschichte auseinandersetzen wollt, die wirklich an die Substanz geht, schaut euch diese Dokumentation an und vor allem dieses Interview mit diesem Leiter von diesem Vernichtungslager ist an so einer Grausamkeit, was einem da wirklich nochmal klar wird. Und von Zeit zu Zeit ist es wichtig, sich sowas nochmal anzugucken. Kann ich jedem irgendwie empfehlen, sich das mal anzugucken.
Claude Lanzmann. Ich bin so froh, dass wir in diesem Jahr Österreich begleiten beim Eurovision Song Contest, das schuldlose Land und nicht Deutschland mit dieser schrecklichen Geschichte, sondern
du springst jetzt aber auch hier.
Also ja, aber es ist doch im Leben. Wir können auch über die Zunge vom Dalai Lama sprechen.
Können wir den auch ein bisschen als Fun? Ich möchte ein bisschen Spaß haben, Jan.
Ja.
Ich möchte vielleicht einen kleinen Rum-Cola trinken während der Show.
Bei der Veranstaltung sollten wir nicht mehr machen.
Weil ich nicht mehr im Training bin. Ich bin nicht mehr im Sauftraining. Ja. Mhm, und das ist das große Problem. Und apropos Saufen, um mal jetzt ganz kurz den Bogen nochmal zu kriegen.
Ja, gerne.
Und hier nicht so, mache ich hier nochmal eine ganz kurze kleine Sache für euch, auf die ihr alle gewartet habt. Hier ist nämlich
Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Heute reden wir nur darüber, warum Lord of the Lost für Deutschland keine Chance haben beim Eurovision Song Contest heute bei Metal am Mittwoch. Oder Olli, was
werden sie dich auch noch Lügen strafen, weil es ist gar nicht mal so unrealistisch, dass diese Art von Power Metal, ne, die wirklich nach vorne geht, auch das Herz der anderen Länder tritt. Das ist nämlich das Einzige, was wir können. Stampfen, rocken, so wie Rammstein. Guck mal Rammstein im Ausland an, die Leute sind fasziniert.
Ja, ich weiß nicht. Dafür ist es mir ein bisschen zu sweet und zu
musical-mäßig. Ja, Who the Hell is Edgar wird, glaube ich, mehr
reißen. Na, da bin ich mir ziemlich sicher.
Obwohl die noch einen Vorentscheid müssen. Also
Aber wenn sie ins Finale kommen, werden sie besser sein als Deutschland. Garantiert. Bin ich mir ganz sicher.
Meine ich auch. Glaube ich auch. Obwohl, da wollen wir jetzt ja noch nicht zu viel verraten oder sagen. Heute geht's mal ganz kurz um drei Thrash-Metal-Bands, die ihr alle kennen müsst. Jan, du kennst natürlich die großen Thrash-Metal-Bands wie Slayer, wie Metallica. Aber was kennst du noch? Was kennst du noch? Wer ist denn noch groß? Megadeth, klar, kennst du auch noch. Megadeth kennst du auch noch. Und Anthrax kennst du wahrscheinlich
natürlich
noch, oder?
Natürlich. Das sind so die vier, die ich kenne.
Die großen vier.
Die aber großen diese, vier.
Dann gibt es auch ganz viele, die man kennen sollte, wenn man mit Metal ein bisschen Ahnung hat.
Also und einer von The Pistachios.
Ja, ja, und Mascarpone. Nee, Testament natürlich, mit Chuck Billy am Gesang. Ich habe jetzt mal drei Bands rausgesucht mit drei Sängern, die alle gesundheitliche Probleme hatten oder haben. Und ich hoffe, es geht ihnen gut.
Was ist das für eine Rubrik?
Ja, keine Ahnung, das ist ein Zufall, als ich es gesehen habe. Testament damals, 1992 oder 93 oder 91 oder 90, weiß ich gerade gar nicht. Practice What You Preach vom gleichnamigen Album. Das war meine Testament-Platte. Habe ich geliebt damals, da waren die richtig geil. War Anfang der 90er Jahre. Zweite Band, die auch damals, weiß ich noch, Platte des Monats war, im beliebten Metal Hammer. Hast du davon schon mal was gehört? Das war eine Metal-Zeitung damals.
Metal Hammer sagt mir gar nichts.
Rock Hard?
Sagt mir auch nichts, nee. Alles sagt mir gar nichts.
Da gab es noch ein paar andere damals, habe ich alle vergessen, die Namen.
Pop-Rocky kannte ich.
Ja, Bravo, Pop-Rocky.
Ich habe die Bravo Girl habe ich gelesen immer, weil die andere war mir zu krass.
Sacred Reich, The American Way. Mhm. Eine Band, die auch so ein bisschen politisch mal war. Und der Sänger hat Asthma, das weiß ich. Deswegen können die oft nicht auf Tour gehen.
Ich habe auch, guck mal, ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich habe meine, die Allergiesaison. Ich pfeife mir direkt mal einen Stoß rein, Salbutamol. Ich bin auch gerade im...
Ich mache hier weiter für euch. Pass auf, Sacred Reich auf alle Fälle mit American Way. Obwohl die Surf Nicaragua, die Platte davor, die ballert noch mehr. Aber ihr hört einfach den großen Hits von denen. Müsst ihr euch anhören. Und dann noch als drittes Overkill. Bobby der Sänger, Bobby Bliss, glaube ich. Blizzard Bliss. Mega geile Stimme. So wie der singt keiner. Elimination, ganz alter Song von denen. Absoluter Hit. Ich liebe diese beißende, segende Stimme des Sängers von Overkill. Auch eine Spitzenband. Diese drei Bands, die sollte man auch noch dringend kennen, wenn man sich schon ein bisschen Metaller nennt. Es sind ganz wichtige Bands, die auch tolle Platten gemacht haben. Bei Sacred Reich, es war dann irgendwann die Luft raus, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Sänger Asthma hat. Aber auf alle Fälle haben Testament immer mal wieder abgeliefert, obwohl da sehr oft Besetzungswechsel waren bei all diesen Bands leider. Und die müssen unbedingt auf die Liste mit den besagten Songs. Und dann habt ihr mal wieder ein bisschen mehr Ahnung. Das ist so richtig klassischer 90er, 80er, 90er Jahre Thrash Metal, wie man ihn gerne gehört hat, wie ich ihn immer noch gerne höre. Wie ich ihn immer noch wirklich gerne liebe, wenn es nach vorne geht, wenn die Gitarren schön ballern, wenn das Solo nicht zu lang ist, keine progressiven Parts, einfach auf die Fresse, kannst du schön Auto fahren zu. Diese drei Bands lege ich euch heute ans Herz. Und nächste Woche gibt es den zweiten Teil unserer großen Woman in Rock. Ich habe so viele, also wirklich, nachdem ich hier angefangen habe zu reden über Bands mit weiblicher Beteiligung, Metal-Bands, so viele Nachrichten bekommen. Wollte jetzt aber auch nicht irgendwas vorlesen, sondern mich ein bisschen reinhören. Da gibt es auch noch einiges zu hören für euch. Und das war's für diese Woche wieder mal mit
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Ich hatte die ganze Zeit, ich hatte gar keine Hose an die ganze Zeit.
Nee, du hast gar keine Hose an.
Ich habe eine Boxershorts an. Ich guck gerade.
Einen Minirock, einen schwarzen Minirock,
den du aufgestanden bist. Eine schwarze Boxershorts, aber die sitzt so schlecht geschnitten, dass man denken könnte, es ist ein Minirock.
Nee. Er trägt einen roten Minirock.
Ich wollte noch passend auch dazu, dass jetzt von politischer Seite in Österreich unser kleiner Ausflug, unser kleiner liebgemeinter Ausflug, mit dem wir eigentlich nichts anderes wollen, als den Menschen Freude bringen, Lächeln ins Gesicht zaubern, Österreich ein bisschen nach vorne bringen. Dass das von den Faschos in Österreich, obwohl noch nicht mal Nationalratswahl ist, also noch ewig hin, das ist noch über ein Jahr hin, ich weiß gar nicht, warum die sich jetzt schon so öffentlichkeitswirksam da in den Ring schmeißen, schon instrumentalisiert wird. Und ich hoffe nur, wirklich für die österreichische FPÖ, dass Wladimir Putin bis nächstes Jahr durchhält. Ansonsten wird das ein bisschen dünn mit der nächsten Wahl. Und dann weiß man gar nicht, wie es auch weitergeht mit der Partei. Also wenn die Ukraine gewinnt, verliert die FPÖ. Ziemlich sicher. Darum jetzt, um da noch mehr Gehirne zum Schmelzen zu bringen, Bella Ciao, gesungen vom Roten Armeekorps, packe ich nochmal auf die Fidi und Bumsi-Liste. Einfach mal so, just for fun. Ich freue mich schon so
auf. Ich mache auch noch eine Sache, Jan. Alter. Ich erlöse euch alle von dieser Partystrecke, die ich letzten Sonntag aufgepackt habe mit Werner Böhm.
Danke,
das
Alter.
Ich habe es mir selber angehört, diese sechs Songs. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das ist wirklich, heute kippe ich mich
auch
zu.
Auch schlecht produziert, ne? Wahnsinnig schlecht produziert.
Wahnsinnig beschissen produzierte Ballermann-Mucke, bevor der Ballermann so richtig angesagt war. Auch, ich bin der Martin, ne, da ist Dieter Krebs einmal ins Studio gekommen, hat er einmal rübergesäuselt und auch hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt. Das hatte alles seine Zeit, das hatte alles seine Berechtigung, aber nicht auf ewig auf der Fidi- und Bumsi-Liste. Deswegen wird das hiermit alles wieder runtergenommen.
Ah, vielen Dank. Ja, Olli, natürlich. Eine kleine Ausgabe, das war's schon für diese Woche. Wir machen es kurz heute, das war Boomer Cringe für diese Woche. Wir sind am Sonntag wieder da mit einer großen Ausgabe. Dann bin ich immer noch in Wien. Nee, obwohl ich werde jetzt, übermorgen fahre ich nach Graz, übermorgen Mittwoch fahre ich nach Graz, wenn diese Sendung läuft, fahre ich mit dem Zug nach Graz, um Österreich wirklich an seinen schönsten Orten kennenzulernen, um da eben als Botschafter der guten Laune, sowohl für Spotify, in deinem Namen, und du machst so weiter dein komisches tibetanisches Zungenritual, und vielleicht kannst du...
Nee, ich will jetzt nicht mehr, ich habe echt keinen Bock mehr.
Ich lese jetzt den ganzen Artikel. Ich will wissen, was da los war. Spinnt der Dalai Lama, Alter?
Wahrscheinlich haben wir das völlig falsch interpretiert.
Wahrscheinlich.
Naja.
Im Zweifel für den Dalai Lama? Nee. Wäre ein schöner Sendungstitel, aber nicht heute. Das war Boomer Cringe für diese Woche. Macht's gut. Wir hören uns am Sonntag und dann in großer Breite und dann geht's richtig ab, Alter. Dann geht's richtig ab.
Yes. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.